Herzlich willkommen zu einer neuen Analyse für Sie. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft. Europas digitale Zukunft.
Ein riesiges Thema.
Absolut. Ausgangspunkt ist ein Blogbeitrag vom 15. November 2025, den Sie uns geschickt haben. Und der hat es wirklich in sich. Der Autor nimmt sich da diese Nachricht, dass Google 5,5 Milliarden Euro in Deutschland investiert und stellt eine wirklich provokante Frage.
Die Vrera?
Feiern wir hier eigentlich einen Fortschritt oder erleben wir gerade so eine Art, Zitat, digitale Kolonisierung?
Ein hartes Wort.
Ein sehr hartes Wort. Und unsere Mission für die nächsten Minuten ist genau das, für Sie aufzudröseln. Wir tauchen tief in die Argumentation dieses Textes ein, schauen uns die These an.
Analysieren dann auch die Ursachen, die er nennt.
Genau. Und stoßen am Ende auf etwas, das Sie vielleicht überraschen wird. Ein ganzes Ökosystem europäischer Alternativen, von dem, so scheint es, kaum jemand spricht. Legen wir los?
Sehr gerne.
Also, der Auslöser war diese große Nachricht. Google investiert 5,5 Milliarden Euro. Neue Rechenzentren, neue Standorte in Berlin, Frankfurt, München.
Ja.
Von der Politik, zum Beispiel von Vizekanzler Lars Klingbeil, wird das als wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort gefeiert. Aber der Autor der Quelle sieht das radikal anders.
Genau. Er sieht darin eben kein Signal des Fortschritts, sondern ein Alarmsignal. Und er gibt dem Ganzen diesen Namen, der erstmal so hart klingt. Digitale Kolonisierung.
Okay, was genau meint er damit?
Die Logik dahinter ist laut dem Text eigentlich ganz einfach. Wer die grundlegende Infrastruktur kontrolliert.
Also die Rechenzentren, die Cloud?
Exakt, die Rechenzentren, die Cloud-Plattformen, die KI-Modelle. Der kontrolliert am Ende eben auch die Daten, die Geschäftsmodelle, die ganze Wertschöpfung.
Und er zieht ja einen ziemlich drastischen Vergleich.
Ja, den zur neuen Seidenstraße Chinas. Es geht demnach nicht primär um ein Geschenk, sondern darum, strategische Abhängigkeiten zu schaffen.
Digitale Kolonisierung, das ist natürlich ein Wort, das aufrütteln soll. Aber meint er das wörtlich oder ist das vor allem Zuspitzung?
Ich würde sagen, es ist beides. Die Zuspitzung soll wachrütteln, aber die Analyse dahinter ist dann doch sehr, sehr nüchtern.
Inwiefern?
Er listet ganz konkrete Ebenen der Abhängigkeit auf. Das ist also keine vage Befürchtung. Er spricht erstens von einer strukturellen Abhängigkeit.
Strukturell durch die Rechenzentren selbst, also die Hardware?
Genau. Wer den Boden und die Gebäude besitzt, der hat schon mal die erste Kontrollebene. Das ist die Basis.
Okay, das ist die Hardware-Ebene. Und wie geht es dann weiter?
Die zweite Ebene ist die organisatorische Abhängigkeit. Die entsteht durch Plattformen wie Google Cloud oder AWS. Unternehmen, Behörden, sie bauen ihre ganzen internen Prozesse darauf auf. Ein Wechsel wird mit jedem Jahr teurer und komplexer. Das ist der klassische Lock-in-Effekt.
Und dann kommt ja noch die KI dazu.
Richtig, die strategische Abhängigkeit durch die KI-Modelle. Wenn alle anfangen, ihre Anwendungen auf den Modellen von Google zu entwickeln, dann wird dieses Modell zum de facto Standard. Da kommt man dann nicht mehr so einfach weg.
Und die Quelle hört da ja nicht auf. Es geht sogar um Regulatorik und Sicherheitspolitik.
Stimmt. Der Text hebt diese Kooperation von Google mit dem BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hervor. Das nennt er die Schaffung einer regulatorischen Abhängigkeit.
Man definiert also quasi die Standards mit, nach denen man dann selbst zertifiziert wird.
So kann man es sehen, ja. Und der Gipfel, so die Analyse, ist dann die sicherheitspolitische Abhängigkeit, weil ja sogar die Bundeswehr plant, auf eine Google-Lösung zu setzen. An dem Punkt wird es dann, ich sag mal, existenziell.
Ganz besonders zynisch findet der Autor ja diese Idee einer souveränen Cloud, die man aber gemeinsam mit Google aufbauen will. Da ist dieses Zitat im Text, das finde ich wirklich hängen bleibt.
Welches meinen Sie?
Wir wollen eine souveräne Landwirtschaft, deshalb bewirtschaftet Monsanto jetzt unsere Felder.
Das bringt den Kern seines Arguments wirklich auf den Punkt. Souveränität nur auf dem Papier.
Aber mal ehrlich, könnte man nicht auch pragmatisch argumentieren, eine Partnerschaft mit Google, bei der die Datenhoheit vertraglich gesichert ist, bringt uns doch technologisch schnell nach vorne. Ist das nicht ein vernünftiger Kompromiss?
Das ist genau der Punkt, den die Quelle als die große Illusion entlarvt.
Okay.
Was die Analyse hier hervorhebt, ist der Unterschied zwischen juristischer und, tatsächlicher Souveränität. Man kann das Wort souverän 100-mal in einen Vertrag schreiben.
Aber
wenn die technische Architektur die strategische Weiterentwicklung und die Abhängigkeit von den Ingenieuren eines US-Konzerns bestehen bleibt, dann ist diese Souveränität laut dem Text eben nur eine Fassade.
Man feiert sich also für eine Unabhängigkeit, die in der Realität gar nicht existiert.
Genau, weil die Kontrolle über die Technologie selbst abgegeben wurde.
Das ist eine brutale Analyse. Aber sie wirft ja unweigerlich die Frage auf, wie konnte es so weit kommen? Warum lassen Entscheider in Politik und Wirtschaft das zu?
Die Diagnose in der Quelle ist da, man muss es so sagen, schonungslos. Der Autor nennt es eine toxische Mischung aus 4 Faktoren.
Eine toxische Mischung, okay.
Ja, und er ordnet ihnen sogar prozentuale Anteile zu, um die Gewichtung klarzumachen. Er sagt, es sind 20% Ignoranz, 40% Inkompetenz, 25% Ratlosigkeit und 15% Resignation.
Wow. Okay, das müssen wir mal auseinandernehmen. 40% Inkompetenz, das ist ja eine schallende Ohrfeige für die gesamte politische Elite.
Absolut. Er argumentiert, dass die politische und administrative Führung in Deutschland seit gut 2 Jahrzehnten technologisch einfach massiv unterqualifiziert sei. Digitalisierung wird als reines Verwaltungsthema gesehen, nicht als Gestaltungsaufgabe.
Es fehlt also das tiefe Verständnis.
Genau. Um strategische Entscheidungen über Technologiearchitekturen überhaupt treffen zu können. Und die 20% Ignoranz knüpfen direkt daran an. Viele Entscheider begreifen Technologie nur als Werkzeug.
Nach dem Motto, die Cloud ist die Cloud, Hauptsache sie funktioniert.
Exakt. Die geopolitische Machtdimension wird dabei völlig übersehen.
Und was ist mit der Ratlosigkeit? Die ist mit 25% ja fast so hoch bewertet wie die Inkompetenz.
Das ist laut der Analyse fast noch schlimmer. Denn hier wissen die Verantwortlichen nicht einmal, was sie nicht wissen.
Ah.
Und aus dieser Ratlosigkeit heraus delegiert man dann die Entscheidungen. An große Beratungsfirmen wie Accenture oder Deloitte.
Und deren Geschäftsmodell basiert dann wiederum auf Partnerschaften mit den großen US-Anbietern.
Genau da schließt sich der Kreislauf. Der Berater empfiehlt halt das, womit er sein Geld verdient.
Bleiben noch die 15% Resignation. Das klingt für mich am gefährlichsten.
Das ist es laut dem Text auch. Es ist diese Haltung, wir schaffen das eh nicht mehr allein, also holen wir uns die Amerikaner rein und regeln den Rest vertraglich.
Die Ambition wird also runtergeschraubt.
Total. Digitale Souveränität bedeutet dann nur noch, dass der Server halt in Frankfurt statt in Virginia steht. Die strategische Dimension wird komplett aufgegeben.
Wenn man der Quelle da folgt, liegt das Problem also viel, viel tiefer als nur in einer falschen Technologieentscheidung.
Ja, der Autor geht sogar noch einen Schritt weiter. Er bezeichnet es als kulturelles Problem. Die These lautet, Deutschland hat die digitale Transformation nie wirklich gewollt.
Nie gewollt. Warum das?
Weil die Vermeidungskultur frontal angreift. Digitalisierung bedeutet ja Tempo, Experimente, Agilität.
Also alles Dinge, die dem klassischen deutschen Verwaltungsdenken eher fremd sind.
Genau. Und weil dieser Kulturwandel so anstrengend wäre, klammert man sich lieber an den amerikanischen Rettungsanker. Man kauft eine fertige Lösung, statt das eigene System zu reformieren.
Das ist eine wirklich düstere Diagnose. Aber die Analyse bleibt ja hier nicht stehen, oder?
Nein. Und hier kommt die überraschende und ehrlich gesagt auch ermutigende Wende in dem Text.
Aha.
Nach dieser ganzen Kritik macht sich der Autor auf die Suche und stellt fest, diese ganze Annahme, Europa sei technologisch abgehängt und habe keine Wahl, die ist schlichtweg falsch.
Sondern?
Er findet ein riesiges, lebendiges Ökosystem an europäischen Technologiealternativen. Und das wirft natürlich die viel wichtigere Frage auf, wenn die Alternativen da sind, warum werden sie dann, besonders von staatlicher Seite, so konsequent ignoriert?
Auf die Antwort bin ich jetzt sehr gespannt.
Der Text nennt dafür 4 sehr handfeste strukturelle Gründe. Erstens, hatten wir schon kurz, der Mangel an technischem Verständnis in den Behörden.
Ministerien voller Juristen und Verwalter, aber eben keine Cloud-Architekten.
Richtig. Es fehlen die Leute, die das Potenzial einer europäischen Lösung überhaupt erkennen und bewerten könnten.
Okay, und Punkt 2 sind dann wahrscheinlich wieder die Berater.
Genau. Die Lobbys der großen Beratungsfirmen. Deren Geschäftsmodell basiert auf millionenschweren Integrationsprojekten mit Microsoft, Google und Co.
Eine kleinere europäische Open-Source-Lösung wäre für die ein schlechtes Geschäft.
Eben. Der dritte Punkt ist das öffentliche Vergaberecht,
Das bevorzugt systematisch die etablierten Riesen mit ihren fertigen Zertifizierungsordnern gegenüber innovativen, aber kleineren EU-Startups.
Und der vierte Punkt ist dann wieder eine Mentalitätsfrage, nehme ich an.
Ja, eine tiefsitzende Kultur der Risikoaversion.
Ah, der klassische deutsche Verwaltungsgrundsatz. Wer nichts entscheidet, macht auch nichts falsch.
Exakt. Eine mutige Entscheidung für ein Startup aus Berlin wird nicht belohnt. Aber wenn dieses Startup scheitert, wird der Fehler dem Entscheider hart angekreidet.
Also wählt man immer die vermeintlich sichere Option, den globalen Konzern aus dem Silicon Valley.
Und so bleibt dieses europäische Ökosystem eben weitgehend unsichtbar.
Dann lassen Sie uns dieses Ökosystem jetzt mal sichtbar machen. Die Liste in dem Text ist ja wirklich erstaunlich lang. Greifen wir doch mal ein paar Beispiele raus. Fangen wir ganz oben an bei KI und den großen Sprachmodellen.
Gerne. Also statt immer nur auf OpenAI oder Google zu schauen, hebt der Text zwei europäische Champions hervor. Mistral AI aus Frankreich.
Und Aleph Alpha aus Deutschland, aus Heidelberg.
Richtig. Mistral wird als absoluter Top-Player bezeichnet. Technologisch auf Augenhöhe, aber oft mit offeneren und effizienteren Modellen. Und Aleph Alpha hat einen starken Fokus auf Erklärbarkeit, was ja gerade für Unternehmen und Verwaltungen ein riesiger Vorteil ist.
Das heißt, es geht nicht nur darum, dass sie europäisch sind, sondern dass sie teilweise sogar besser für bestimmte Anwendungsfälle geeignet sein könnten.
Genau das ist der Punkt, den die Quelle macht. Nehmen wir den Bereich Cloud und Hosting, die absolute Basis.
Ja.
Statt immer nur an AWS und Azure zu denken, werden die deutsche Firma Hetzner und die französischen Player Scaleway und OVH Cloud genannt. Die gelten in der Fachwelt alle als technisch exzellent und extrem preiswert.
Okay, und was ist mit der Software, mit der wir jeden Tag arbeiten? Office-Anwendungen, Kollaborationen? Da scheint die Dominanz von Microsoft 365 und Google Workspace ja erdrückend.
Scheint so, aber der Text listet hier wirklich beeindruckende Alternativen auf. Zum Beispiel Nextcloud aus Deutschland. Das ist eine komplette selbsthostbare Suite für Kollaboration.
Kenne ich, ja.
Oder OnlyOffice aus Lettland. Ein extrem leistungsfähiges Office-Paket. Der Autor erwähnt auch OpenDesk, so eine Art Vision für einen souveränen Regierungsarbeitsplatz.
Ein Beispiel hat mich persönlich überrascht. Enagen aus Berlin.
Ah ja. Die Alternative zur Automatisierungsplattform Zapier.
Genau. Der Text bezeichnet Enin als Weltklasse, weil es so mächtig und gleichzeitig komplett selbsthostbar ist. Perfekt für souveräne Architekturen.
Ja, und sogar bei den Entwicklertools, wo man die US-Dominanz als gegeben hinnimmt, findet der Autor ja ein europäisches Schwergewicht.
Stimmt.
Die Firma JetBrains, die nutzen viele professionelle Entwickler, das ist ein globaler Standard. Ich hätte aber nie gedacht, dass die ihren Hauptsitz in Amsterdam haben und ihre Wurzeln in Prag.
Ein durch und durch europäisches Unternehmen, das an der Weltspitze mitspielt.
Absolut. Und die Liste im Text geht so weiter, von Datenbanken über Videokonferenzsysteme bis hin zum Identitätsmanagement.
Das ist wirklich erstaunlich. Die Schlussfolgerung der Quelle ist dann ja eigentlich eine komplette Kehrtwende zur düsteren Analyse vom Anfang.
Total. Die Kernaussage am Ende ist verblüffend und ernüchternd zugleich. Europa hat bereits alle technologischen Bausteine, die es für eine echte digitale Souveränität braucht.
Die Qualität ist da, die Wettbewerbsfähigkeit auch.
Ja. Das Problem ist nicht die Technologie. Das Problem ist, und ich zitiere hier sinngemäß, Europa weiß nicht, was es hat. Es fehlt eine verbindende Vision, ein übergreifendes Konzept und der politische Wille, dieses reiche Ökosystem auch zu nutzen.
Fassen wir diese Reise, die wir dank der Quelle gemacht haben, noch einmal zusammen. Wir sind bei einer milliardenschweren Investition von Google gestartet, die als großer Erfolg gefeiert wird.
Mhm.
Dann sind wir auf diese harte These der digitalen Kolonisierung gestoßen, haben die Gründe für Europas Abhängigkeit seziert, diese toxische Mischung aus Ignoranz, Inkompetenz, Ratlosigkeit und Resignation.
Ja.
Und am Ende landen wir bei der fast schon euphorischen Entdeckung, dass es ein starkes, aber eben unsichtbares europäisches Tech-Ökosystem gibt.
Die zentrale Botschaft, die aus der Quelle spricht, ist dadurch am Ende eine konstruktive. Sie lautet: Die technologischen Bausteine für Souveränität sind keine Zukunftsmusik. Die liegen heute schon bereit.
Was fehlt, ist also nicht die Technik.
Nein. Was fehlt, ist die Orchestrierung. Es fehlt ein Rahmen, der diese Bausteine intelligent verbindet. Und es fehlt der Mut der Entscheider, die eigenen europäischen Stärken auch konsequent zu nutzen.
Und genau hier übergeben wir den letzten Denkanstoß an Sie. Der Autor schließt nämlich mit der Idee, dass dieser europäische Digital-Stack wahrscheinlich nicht von der Politik kommen wird.
Sondern von unten. Von Innovatoren, die die vorhandenen Puzzleteile einfach clever zusammensetzen.
Genau. Und das wirft die Frage auf, die wir Ihnen mitgeben wollen. Wenn all diese Werkzeuge für digitale Unabhängigkeit bereits im Regal liegen, was braucht es dann konkret für ein Unternehmen, eine Verwaltung oder sogar für Sie ganz persönlich, um sich bewusst für diese europäischen Optionen und gegen die globalen Standardeinstellungen zu entscheiden?